Herzlich willkommen, liebe Crimies da draußen, zu unserer Folge 15 von Mörder Queens. Hallo Nika, hallo Crimies.
Hallo
Nika,
ihr Lieben.
Wir nehmen schon wieder auf, ohne uns zu sehen. Corona sei Dank.
Wird sich das jemals ändern?
Ich hoffe, also ich würde so gerne eine Zugfahrt zu dir buchen, aber das sind ja immer so 5 Stunden und momentan habe ich da ein bisschen Respekt vor. 5 Stunden mit Maske im Zug und dann ist vielleicht noch jemand krank. Und aber ich hoffe bald wieder. Ja, im Herbst ist natürlich auch wieder Erkältungszeit.
Genau, Herbst, Winter wird es ja so und so schwieriger werden, ne?
Ja,
gerade was
nicht
Zugfahrt
besser.
Angeht und so. Ja. Dann haben wir ja nicht nur Corona, sondern wieder auch Grippezeit, Schnupfenzeit, Hustenzeit.
Ja, ja. Wird immer besser. Ja, und wir dachten ja, wir stellen uns heute nochmal vor für alle, die diese Folge zuerst hören. Also wir sind Nina und Nika von Mörder Queens und wir erzählen euch in jeder Folge ein Verbrechen und eine Verschwörungstheorie. Und ja, wir sehen uns eher als Comedy-Crime-Podcast. Das ist so dieses Untergenre, das wir selbst gerne hören, bei amerikanischen Podcasts zum Beispiel. Und ja, deswegen nehmt es uns nicht übel, wenn es hier auch mal ein bisschen lustig zugeht, obwohl es eben um Kriminalfälle, Mord und Totschlag geht. Das liegt gar nicht daran, dass wir respektlos gegenüber den Opfern uns zeigen wollen, sondern das ist einfach, weil es irgendwie so am Rande manchmal hilft, sich ein bisschen, ja, damit mit einem lustigen Ende, Pointe rauszukommen. Aber das ist niemals in Bezug auf das Opfer gemeint, sondern nur, weil vielleicht mal ein Täter sich besonders dumm angestellt hat bei der Flucht oder sonstiges, ja. Genau. Ja, und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, weil wir haben heute 2 ziemlich lange Fälle. Also hoffentlich habt ihr eine lange Autofahrt vor euch und könnt diese lange Folge 15 genießen. Ja.
Das ist ja eigentlich auch immer ganz günstig, ne? Weil zwischen unserem Verbrechen und der Verschwörungstheorie kann man ja auch immer gerne mal eine Pause einlegen.
Genau. Also ich fahre ja jeden Morgen so 35 Minuten zur Arbeit und viele Podcasts sind genauso lang. Oder von uns würde ich jetzt sagen, ist vielleicht beide Fälle, also die Verschwörung ist 35 Minuten heute und die und das Verbrechen auch vielleicht ein bisschen länger. Und ja, das würde ja eigentlich auch immer passen.
Genau.
Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Du weißt gar nicht, was ich mache, ne?
Nein, und du auch nicht, was ich mache.
Das stimmt, aber wir hatten so ein paar Sachen uns gegenseitig gefragt. Also ich weiß, wer bei dir noch eine Rolle spielt und du weißt, in welche Richtung es geht. Denn ich habe heute ja einen sehr bekannten Fall dabei. Also ja, eigentlich mag ich ja gar nicht so super bekannte Fälle und ich mag eigentlich auch nicht gerne ungeklärte Kriminalfälle. Aber dieses Mal ist es sogar beides.
Oh, dann spann uns bitte nicht länger auf die Folter, Nina.
Ja. Es ist der Fall John Benet Ramsey. Das ist übrigens so etwas wie das amerikanische Pendant zu Madeleine McCann, sagt man. Und es geht da eben auch um einen ungelösten Fall, bei dem es um ein süßes kleines Mädchen geht. Sowas bewegt ja die Öffentlichkeit. Ja. Ne? Das kann man jetzt gutheißen oder nicht. Wenn das jetzt 2 Mädchen oder Jungs gewesen wären, die vielleicht etwas dicker oder weiß ich nicht, Mexikaner gewesen wären, hätte das wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit erlangt, also beide Fälle. Ne?
Brauchen wir da noch eine Triggerwarnung, Nina?
Ja, darauf wollte ich auch noch kommen. Also Leute, es geht um Gewalt an Kindern. Wenn ihr euch da lieber rausnehmen wollt bei so einem Thema, dann springt doch vor zur Verschwörungstheorie. Genau, ja. Und für alle, die den Fall schon kennen, John Benet Ramsey, der ist, wie gesagt, sehr bekannt und vielleicht habt ihr den schon mal in dem einen oder anderen Podcast gehört, aber schaltet bitte noch nicht ab. Denn ich habe heute für euch 10 unbekanntere Fakten zum Fall, ja, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und ich würde gerne mit euch diskutieren, was ihr glaubt, was hinter dem Fall steckt oder wer der Täter ist. Und das würde ich gerne mit euch über eine Instagram-Abstimmung mit euch diskutieren, weil ja, hier kann ich ja nur mit Nika quatschen, solange es noch keinen interaktiven Podcast gibt.
Ja. Ja. Vielleicht kommt es bald.
Das wäre doch geil, oder? Das wäre auch eine voll gute Geschäftsidee vielleicht.
Ja.
Könnten wir das so machen, so, dass dann jetzt irgendwie, Achtung, jetzt poppt bei euch auf dem Screen eine Abstimmung auf. Genau. Bitte abstimmen. Aber das wäre es eigentlich. Also wenn uns hier Spotify zuhört oder Apple Podcast, wir wären da sehr bereit, unsere Ideen einfließen zu lassen. Nein, vielleicht. Es kommt bestimmt in spätestens 5 Jahren. Ja, wie gesagt, ich brauche eigentlich immer so eine Auflösung am Schluss von einem Fall und hier ist es halt leider nicht so. So bekannte Fälle wie JonBenet Ramsey oder Eliza Lam finde ich andererseits aber immer so spannend, weil man hat ja viele Theorien und es gibt so richtig was zu rätseln. Ne? Das ist halt so bekanntere Fälle. Oder der Dyatlov-Pass. Oh Gott, das sind so Fälle, die auch in vielen Podcasts schon waren und wo man einfach wissen will, wer war es, was steckt dahinter. Das ist halt so krass.
Ja.
Ja, kennst du, ne? Am liebsten würde ich ja nämlich...
Da kann man sich auch hereinversetzen, wie das dann diesen Ermittlern geht, ne? Wenn du wirklich so akribisch in einem Fall arbeitest und kommst da nicht vorwärts. Also das musst du auch erst mal können, ne?
Ja.
Wenn du dann immer abends ins Bett gehst und total deprimiert bist, weil du da diesen Täter nicht auf die Spur kommst.
Ja, die Armen, das geht ja auch Jahrzehnte teilweise, ne?
Ja,
ja.
Genau.
Und ich würde ja auch am liebsten die ganzen Fälle lösen, also entführte Kinder befreien und so. Also wenn man sich immer so an Sachen ansieht, so dieses Kind war 10 Jahre in irgendeinem Keller gefangen, denkt man sich doch auch, oh, warum haben wir das nicht irgendwie schneller gefunden? Warum vielleicht hätte unser Podcast dazu beigetragen oder so, wenn wir das damals schon gemacht hätten oder so. Also das wäre natürlich mein Traum, wenn Murder Queens dazu beiträgt, irgendwie eine vermisste Person zu finden.
Ja.
Warum können wir keine so kriminellen Masterminds sein, die anderen kriminellen Masterminds dann irgendwie auch fliegen lassen? Das wäre es irgendwie. Kennst du diese krassen Hacker oder so, die dann helfen, andere Hacker zu fassen und so, ja. Naja, wie auch immer, wir wollten ja mal einsteigen. Also, genau. Seit Jahrzehnten bewegt das Verbrechen die US-amerikanische Öffentlichkeit und JonBenet Ramsey ist einer der rätselhaftesten Kriminalfälle der US-Geschichte und wie gesagt bis heute ungeklärt. Es ist Weihnachten 1996 in der Kleinstadt Boulder in Colorado, also in den USA. JonBenet Ramsey ist 6 Jahre alt und wie ihre Mutter eine begeisterte Teilnehmerin an Schönheitswettbewerben, wo sie schon einige Preise gewonnen hat. Deswegen gibt es auch ziemlich viel Videomaterial, das nach ihrem Fall weltweit gezeigt wird. Also professionelle Videos und Fotos von einer kleinen Schönheitskönigin, die halt so geschminkt und gestylt ist, als wäre sie schon ein bisschen älter.
Ich glaube, da habe ich schon mal irgendwie Bilder oder Videos gesehen,
genau.
Wo du das so sagst.
Ja.
So eine Blonde, ne?
Ja, genau. So eine blonde, süße, ganz leicht abstehende Ohren, aber total niedlich. Ja, also hat auch so ein Talent, sich vor der Kamera zu präsentieren, ist total selbstbewusst in den Videos, bei ihren Auftritten und ja, ist wie so ein kleines Model, das eben auch gut ist, den richtigen Gesichtsausdruck zu treffen, ja.
Okay. Ja, also weiß man, ob sie das selbst wollte und Spaß
ja,
dran hatte
also,
oder ob sie von ihrer Mom da getrimmt wurde?
Also so wie es aussieht.
Mal ein unerfüllter Traum ihrer Mutter war.
Also es sieht so aus, als ist es beides. Also beide wollten das. Also die Tochter, ich kann mir natürlich jetzt nicht so ein super Urteil erlauben. Also nach allem, was ich recherchiert habe, ist es mein Eindruck, ich war ja selbst ein paar Jahre lang in meinen 20ern, also vor ein paar Jahren, bei vielen internationalen Misswahlen. Also in den USA nennt man das, oder international nennt man das Pageants oder Beauty Pageants. Und mir hat das auch viel Spaß gemacht, aber das war natürlich für Erwachsene. Ne? Bei Kindern hat das immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil es ist ja auch einfach so ein wahrgewordener Traum für Pädophile, wenn man da so ein Kind rausgeputzt sieht in Bademode und so. Ne?
Ja.
Habe ich auch immer so, schlucke ich immer so ein bisschen, aber ich kenne halt die Industrie für Beauty Pageants, die halt ja eine ganz eigene ist. Aber ich will da jetzt gar nicht so sehr über mich reden. Ja, JonBenet ist auch wirklich erfolgreich bei Beauty Pageants. Sie singt in total vielen Videos in ihrem rosa Cowgirl-Outfit I Wanna Be a Cowboy Sweetheart. Das ist so ein Lied. Also ich möchte so die mit einem Cowboy zusammen sein oder so. Die Freundin eines Cowboys sein, heißt das. Oder sie tritt in schicken Abendkleidern auf und macht das auch richtig professionell. Ne? Also es gibt ja so ein paar Regeln bei Beauty Pageants. Schau die Jury ganz lange an, wenn du dich umdrehst. Nur ganz kurz, also am besten auch bei der Drehung die Jury nicht aus der Auge lassen. Und wenn du dich umdrehst, kurz die Mundwinkel entspannen und dann wieder ganz krass lächeln. Und auch wenn du von der Bühne gehst, die Richter anschauen. Und also das war jetzt bei Erwachsenen-Pageants so der Fall auch. Also es gibt so ein paar Sachen, die du als professionelle Pageant-Queen halt machen musst, also als Teilnehmerin bei Pageants. Und ja, das macht sie aus meiner Sicht sehr professionell. Gut, ich war jetzt, glaube ich, bei 6 internationalen Beauty-Pageants und bei Miss Germany und bei Miss Bikini Germany und solchen Sachen. Aber es gibt natürlich Mädchen, vor allem Südamerikanerinnen und Südafrikanerinnen, die super professionell da gedrillt werden. Und da gibt es richtig, wie sagt man das, wie so Schulen für Misswahlen, wo die richtig trainiert werden. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Mhm. Wo die dann, ja, so privat Unterricht nehmen bei so Coaches, ja. Ja, aber sie macht das wirklich sehr professionell in den Videos. Also ich habe mir sehr viel Videomaterial angeguckt, ja. Sie gewinnt dann unter anderem den Titel Little Miss Christmas, ja, und ganz viele Titel. Also in den USA kriegen die dann auch so riesige Pokale dann immer und so riesige Kronen in anderen Ländern. Also ich habe viele asiatische Misswahlen gemacht, da ist mehr so ein bisschen kleiner alles. Ja, also ihr Zimmer ist ziemlich voll wohl mit solchen Trophäen. Mhm. Ja. Und am 25.12.1996 ist die Familie Ramsey bei Freunden eingeladen. Die Familie besteht aus JonBenets neunjährigem Bruder Burke, ihrem Vater John Bennett. Also der Name JonBenet für die Tochter ist so eine neue Wortschöpfung aus den beiden Vornamen des Vaters, John Bennett. Daraus wird dann ein Name, JonBenet, zusammengeschrieben. Mhm. Und die letzte im Bunde ist die Mutter Patty, die ist gerade 40 Jahre alt geworden. Der Vater ist ein bisschen älter, der war auch schon mal verheiratet. Am 25., also dem ersten Weihnachtsfeiertag, kommen sie recht spät um 22 Uhr nach Hause. Die waren nämlich eingeladen bei einer anderen Familie und ja, bringen dann die Kinder sofort ins Bett, als sie nach Hause kommen. Denn am nächsten Morgen wollen sie schon auch sehr früh in den Urlaub fliegen, die Familie besitzt ein Privatjet, mit dem wollen sie wegfliegen. Es ist nämlich so, dass sie wirklich zur High Society der Kleinstadt gehören. Die sind recht wohlhabend. Der Vater arbeitet nämlich in einem Computer-Business oder ihm gehört das Business, glaube ich. Oder ist irgendwie Teilhaber und er hat gerade auch einen riesigen Weihnachtsbonus ausgezahlt bekommen in Höhe von $118.000. Ja. Am nächsten Morgen, da ist es 5.52 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag, rennt Patsy hektisch zum Telefon und wählt den Notruf. Wenige Minuten zuvor hat die 40-Jährige nämlich einen Erpresserbrief auf der Treppe ihres Hauses gefunden. Und in dem Brief heißt es, dass die Entführer ihre Tochter haben und sie gegen die Zahlung von $118.000 wieder freikäme. Also genau die Höhe von dem Weihnachtsbonus. Und da steht auch drin, dass die Ramseys nicht die Polizei rufen sollen. Und außerdem ist es ja echt ungewöhnlich, dass die Lösegeldforderung einfach genauso hoch ist wie der Jahresbonus von John. Also $118.000. Und ja, man fragt sich dann halt auch, wer konnte das wissen?
Ja.
Und warum wurde der Brief überhaupt auf der Treppe deponiert? Also ist ja auch irgendwie ein bisschen ein seltsamer Ort. Also normalerweise würde man ja denken, irgendwie an der Tür oder auf dem Tisch. Und welcher Kidnapper schreibt, wie gesagt, den Erpresserbrief erst vor Ort und nimmt sich dann so viel Zeit, also 20 Minuten, um diesen Erpresserbrief zu schreiben.
Das stimmt was ganz
und
gar nicht.
Ja. Ja, also entweder ist er halt sehr blöd oder ist es wirklich nur vertuscht oder hat es Ben dann ganz spontan entschieden, da ein Kidnapping draus zu machen. Ja. Die Ermittler führen dann natürlich auch eine Reihe von graphologischen Untersuchungen durch. Das kann man sich auch online ansehen, aber das ist ein sehr langwieriges Video. Das kann ich leider nicht empfehlen. Und da lassen sie sich nämlich Schriftproben dann geben und untersuchen die Buchstaben. Und ja, demnach können eigentlich so ziemlich alle ausgeschlossen werden, außer die Mutter. Da kann man jetzt nicht eindeutig sie als Verfasserin ausschließen, aber man kann jetzt auch nicht eindeutig sagen, sie war's. Sieht man auch in einem YouTube-Video, wie sie dann den Vergleich sich so vorgelegt bekommt, so ein G und ein B oder so. Und ja, ist ein sehr langwieriges Video, kann ich nicht empfehlen, wie gesagt. Ja, also daraufhin denken halt viele in der Öffentlichkeit, das ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei Madeleine McCann, dass es die Eltern waren, ne? Die Mutter wird also da irgendwie ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt und soll die Tat möglicherweise selbst begangen haben oder zumindest eben das Schreiben verfasst haben. Und man versteht aber nicht direkt, warum, vielleicht um die Ermittler auf eine falsche Fährte zu führen. Es ist alles sehr undurchsichtig. Diese Fragen stellen sich einfach die Ermittler immer wieder und es kam dann auch zu heftigen Kontroversen. Also manche Ermittler im FBI, die denken einfach, die Familie, also Vater oder die Mutter oder auch der 9-jährige Bruder könnten Täter gewesen sein. Und die anderen gehen aber von der These eines unbekannten Täters aus. Und ja, die Folge waren dann konkurrierende Dienststellen, die gar nicht oder nur unzureichend miteinander kooperieren wollten. Also auch das noch, ja.
Ja.
Einfach aber so schwierig, weil bei beide Theorien gab es halt keine richtigen Indizien, also oder nur ein paar Indizien, aber keine Beweise. Ja, und auch das riesige Medieninteresse, das Journalisten vermeintliche Wahrheiten und Ermittlungserfolge verkünden ließ, bevor diese bewiesen waren, erschwerte die Arbeit der Behörden. Das ist halt die Presse, ne? Mhm. Super.
Ja.
Sehr kontraproduktiv. Und ja, es gab ja eben auch, wie gesagt, vor kurzem diese Netflix-Doku Casting JonBenet und wie auch viele anderen haben die den Fall wieder neu ins Visier genommen und versucht so vielleicht ihre Ansichten dem Zuschauer nahe zu bringen, dass halt einfach jeder jetzt eine Meinung hat. Aber die Polizei in Boda ist nach wie vor aktiv und ja, die ermitteln einfach bis heute, allerdings ohne größten Erfolg in dem Fall. Ja, aber wie gesagt, waren die Eltern sofort dann relativ schnell, beziehungsweise schnell in Verdacht selbst geraten und ja, aber 2008 wurde dann die Familie eigentlich entlastet. Die Staatsanwaltschaft hatte nämlich 2008 aufgrund von DNA-Beweismitteln verkündet, dass der Täter ein unbekannter Mann sei, der offenbar heimlich in das Haus eingedrungen wäre und das ist so die letzte offizielle Theorie, so wie ich das sehe, also weil das die Staatsanwaltschaft eben so verkündet hat. Ja, aber das hat die Mutter leider schon nicht mehr mitbekommen, weil Patsy Ramsey stirbt 2006 an Krebs. Oh. Ja, sehr traurig. Oh. Also nur der Vater lebt und der Bruder momentan. Ja.
Ja.
Und die offizielle Ursache für den Tod war Asphyxie durch Strangulation verbunden mit einem Schädelhirntrauma. Also wurde erdrosselt mit einem Gegenstand. Also der Unterschied zwischen Erwürgen und Erdrosseln ist ja, dass bei Erdrosseln ein Gegenstand benutzt wird. Und das war ja die Garotte, wie gesagt.
Ja.
Und sie hatte wirklich einen eingeschlagenen Schädel. Also an einer Seite war der so eingeschlagen. Ja.
Also wurde ja auch brutal vorgegangen, wo man wieder sagt, das muss doch irgendjemand mal gehört haben, oder?
Genau. Aber es wurden ja noch ein paar Spuren ja trotzdem gefunden, obwohl viel verwischt wurde. Und die US-amerikanische Presse bezichtigt auch noch bis heute eben die Eltern der Tat, weil sie auch sagen, also dass am Tatort zu ihrem Haus nur Fußspuren hinein, aber nicht hinausführten. Und man, deswegen lehnen die diese Staatsanwaltsaussage ab, die Presse auch heute noch, weil man das eben dank des Schnees an dem Tag erkennen konnte. Allerdings ist es wirklich so, dass die Presse nicht erwähnt, wahrscheinlich absichtlich, dass auf der Hinterseite des Hauses kein Schnee lag und dass der Bediensteteneingang beim Eintreffen der Polizei offen stand. Also das wird gerne verschwiegen und es war halt wirklich so, dass da hinten wohl Schnee geräumt wurde, auch am Kellerfenster. Ja, deswegen ist es doch sehr seltsam. Zweifelhaft, oder?
Ja.
Also ich verstehe nicht, dass vielleicht, ob das Staatsanwalt dann auch irgendwie gekauft wurde. Gut, ich will jetzt, das ist jetzt nur meine Theorie, ne? Der ist halt ein sehr reicher Mensch, der John Ramsey. Man weiß es nicht. Ja, und die DNA-Spuren, die bei der Leiche gefunden wurden, sowie die Schriftproben des im Haus gefundenen Erpresserbriefs, passten, wie gesagt, eigentlich zu keinem Mitglied der Familie. Abgesehen halt davon, dass man nicht zu 100% Patsy ausschließen konnte bei dem Briefpapier. Aber wer ist auch so dumm und nimmt dann sein eigenes Briefpapier? Also, oder ja, verbrennt nicht wenigstens den Block oder so, weiß ich nicht. Also, oder es musste halt ganz überstürzt gehandelt werden. Ja.
Vielleicht ist irgendwas passiert, was nicht geplant war. Vielleicht war es ein Unfall und sie wollten es dann irgendwie vertuschen und dann Panik bekommen. Und
ja, oder vielleicht waren die einfach 1994, war das nicht so bekannt, dass man das zuordnen kann, von welchem Blatt Papier, das, von welchem Block das kommt, keine Ahnung. Also heutzutage weiß man ja, dass man genau analysieren kann, aus welchem Drucker das kam, aus von welchem Block das abgerissen wurde und so. Naja, gut. Und dann gibt es noch einen weiteren Verdächtigen, der immer wieder genannt wird. Denn am 16. August 2006 wurde in Bangkok der aus der Nähe von Atlanta stammende und wegen Besitzes von Kinderpornografie mehrfach vorbestrafte ehemalige Lehrer John Carr verhaftet. Und der gestand eben, diesen Mord begangen zu haben. Aber dieses Geständnis wurde bald in Zweifel gezogen, da sich einige der Details seiner Aussage nicht mit den polizeilichen Untersuchungsergebnissen oder eben den Obduktionsergebnissen gedeckt haben. Also der hat halt dieses Insiderwissen, dieses Täterwissen nicht gehabt, wie man so schön sagt. Ne?
Also wollte eventuell nur Aufmerksamkeit haben.
Ja, genau. Und seine Ex-Frau behauptet dann nämlich auch, dass er zur Tatzeit bei ihr in Alabama und nicht in Colorado gewesen war. Also es war ja Weihnachten, da kann sie sich wahrscheinlich noch gut erinnern. Ja. Und ja, das war ja ungefähr 12 Jahre später, 2006. Nee, 10 Jahre später, das war ja 1996, ja. Und ja, dann wird nämlich dann auch schnell, also nur 2 Wochen später, die Anklage fallen gelassen. Und seine DNA stimmt auch nicht mit den DNA-Spuren, die eben an dieser Hose gefunden wurden von John Benet überein. Ja, geht halt noch eine Weile hin und her mit Verdächtigen. Und ja, aber was, also zum Beispiel wird halt gesagt, dass ein Weihnachtsmann aus einem Einkaufszentrum zunächst verdächtigt wurde, aber dann eben wieder ausgeschlossen wurde, dann, das, ja, also so ein Weihnachtsmann im Einkaufszentrum, wo die Kinder sich dann halt auf den Schoß setzen und so und erzählen, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Aber die werden ja, wie gesagt, auch wirklich krass überprüft, so polizeiliche Führungszeugnisse, ne, weil die arbeiten ja eng mit Kindern und so, und da will man ja keinen Pädophilen haben. Und allerdings wird der auch noch verdächtigt, weil John Benet wohl einer Freundin gesagt haben soll, dass Santa an diesem Tag im Einkaufszentrum ihr von einem Geheimgeschenk erzählt hat, das sie kurz nach Weihnachten bekommen soll. Und das wäre dann, also da denken halt einige, damit hat er gemeint, dass er sie besucht und dass er sowieso Pädophiler dann ist, ne?
Ja.
Also, ist ein naheliegender Gedanke, aber es ist schon eine sehr gewagte Theorie. Aber dieser Weihnachtsmann ist schon wirklich alt und auch körperlich nicht so fit und dick, dass die Ermittler den auch wirklich ausschließen. Und das ist auch wirklich nicht seine DNA, weil die denken, also der durch das Kellerfenster rein und raus ist oder zumindest raus ist, der, oder also wegen dem Koffer und so, ne, da muss er schon ein bisschen sportlich gewesen sein. Das hätte dieser ältere Herr nicht geschafft, ja.
Ja. Gerade beim Rausklettern aus diesem Kellerfenster, dann hinterlässt man doch eigentlich auch Spuren.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, da wurde nichts gefunden.
Hier ist einiges.
Ja. Oder ob der dann irgendwie vielleicht ein Tuch drüber gelegt hat über das Fenster und. Aber immerhin, also, ja. Es wurde
aber dann
halt
findest du vielleicht vom Tuch irgendwelche Reste an der Scheibe oder an, ne, an den Scherben oder.
Gut, 1996. Also
irgendwas hätten die doch da gefunden, oder?
Aber es ist wohl nicht so.
Ist ja noch nicht so lange her.
Ja, und dann eben meine Lieblingstheorie ist die Ananas-Theorie. Das sagt bestimmt euch was, wenn ihr den Fall kennt. Das sagen viele Deutsche, dass das die Theorie ist, an die sie glauben. Und zwar ist es nämlich so, also wie gesagt, wir haben ein Stück unverdaute Ananas im Magen des Mädchens gefunden. Und am Tattag steht in der Küche eine Schale mit Ananas auf dem Tisch, die dann aber später verschwindet und also auf den Fotos ist sie aber zu sehen, auf diesen allerersten Tatortfotos. Und ja, es gab am Vorabend bei den Eheleuten, wo sie eingeladen waren, deren Aussage nach keine Ananas. Also muss es wohl die wirklich im Haus gegessen worden sein. Und man glaubt jetzt, dass die Mutter dem Bruder noch vor dem Zu-Bett-Gehen, weil der hat oft einen Snack bekommen, eben Ananas mit Joghurt gemacht hat und dem so eine Schüssel hingestellt hat. Ja, und die Theorie ist jetzt so, dass, weil auch der Burke Ramsey sich da wirklich bei seinen Interviews, also kann man sich ansehen, gibt es mehrere Interviews, die so ein Kinderpsychologe mit ihm führt, der einfach weigert, sich diese Schale Ananas auf dem Foto zu erkennen, so als hätten die Eltern ihm gesagt, sag da nichts dazu und halte dich vage. Und als er gefragt wird in dem Interview, hast du am Abend bevor du ins Bett gegangen bist, noch Ananas bekommen? Da sagt er so ganz vage, manchmal hat er was bekommen, aber an dem Abend kann er sich nicht erinnern. Und als ihm dann dieses Foto gezeigt wird, also da sieht man halt diese Schale mit Ananas und Joghurt und so einem goldenen Löffel in der Schale, und er, weiß ich nicht, ob er das wirklich nicht erkennt, oder er stellt sich so mega dumm und er wird einfach gefragt, was ist das auf dem Foto? Und dann sagt er, ja, eine Schüssel mit, und dann so ganz lang Pause, das Video könnt ihr euch angucken, und dann sagt er irgendwie, große Teebeutel oder was ist das? Also, also er sagt nicht, dass das eine Schale Ananas ist, und aber es werden seine Fingerabdrücke da drauf gefunden. Ah doch, die Schale wird gefunden, die Taschenlampe wurde nicht gefunden, Entschuldigung. Und neben der Schale steht auch ein Glas und da sind auch seine Fingerabdrücke drauf. Und außerdem Patsys, also sieht so aus, als hätte die Mutter ihm noch einen Snack gemacht.
Ja.
Und da, daher denken viele, dass JonBenet sich ein Stück geklaut hat von ihm und dass er dann wütend geworden ist, der Burke, weil ja, der war wohl sowieso ein bisschen eifersüchtig, weil sie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Also gibt so eine Theorie. Mhm. Und soll dann einfach die Taschenlampe genommen haben und aus Wut zugeschlagen haben. Und dann dadurch eben der kleinen Schwester den Schädel eingeschlagen haben. Und die Eltern haben dann gemerkt, okay, das Kind, das hat einen eingeschlagenen Schädel, das überlebt das nicht. Und um dann den Burke zu schützen, haben die diese Entführung vorgetäuscht, ja. Haben dann das Mädchen versteckt. Vielleicht wollten die auch noch aus dem Haus schaffen oder so. Aber haben sie erstmal in den Keller gelegt und haben dann später dann sie hochgeholt und eben die ganzen Spuren verwischt. Ja. Ja. Also die Theorie kommt mir halt wirklich plausibel vor, aber man kann es natürlich nicht sagen. Ja. Und
hat man diesen Bruder jemals dann irgendwie, als er dann älter war, nochmal dazu befragt?
Mhm. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Ne, also der ist ja heute auch irgendwie Anfang 30. 33 müsste der sein. Und ja, das ist eben so, dass 2016 auch dann eine Doku des TV-Senders CBS ausgestrahlt wird mit dem Namen The Case of JonBenet Ramsey. Und darin rühmt sich CBS eben damit, dass sie eben genau das getan hat, also den Mörder identifiziert hat, was der Polizei und der Staatsanwaltschaft nicht gelungen ist. Und die interviewt dann 7 Ermittler, die da zu Wort kommen, und deren Einschätzung nach wurde eben JonBenet Ramsey von ihrem damals 9 Jahre alten Bruder umgebracht. Also die verfolgen auch die Ananas-Theorie und nehmen die als bewiesen an und ja, meinen, dass eben die Eltern dann diesen Pressebrief platziert haben, von JonBenets Mutter geschrieben, und ja, genau das, was wir eben besprochen haben. Und ja, dann wird Burke Ramsey natürlich sehr ausfallend gegenüber CBS, dem Fernsehsender, und verklagt die auch. Ja, aber es ist ja wirklich, also wir erinnern uns ja auch, dass diese Taschenlampe verschwunden ist. Niemand kann die mehr finden. Ne? Also das ist ja auch einfach so ein Indiz, oder es passt einfach so gut zusammen. Das wird eben auch eben gesagt in der Sendung. Die ist weg, also vielleicht haben die Eltern die versenkt in irgendeinem See oder so, ist ja auch sehr merkwürdig alles, ne? Und man weiß halt, dass die Geschwister sich nicht gut verstanden haben, die hatten kein gutes Verhältnis, ne? Ja.
Na klar, wenn sie immer so im Mittelpunkt stand, ne?
Ja, und der Burke Ramsey hat dann CBS verklagt oder hat eine Klage gereicht und fordert daran 750 Millionen Dollar Schadenersatz für diesen Rufmord. Ja, weil er halt meint, die wollen damit nur Gewinn machen, und die Behauptung, dass Burke Ramsey seine Schwester umbrachte, basiert auf einer Zusammenstellung von Lügen, Halbwahrheiten, erfundenen Informationen und dem bewussten Weglassen von wahren Informationen über den Mord an JonBenet Ramsey, heißt es nämlich in dieser Klageschrift. Und ja, also der es hat auch wieder krasse Schlagzeilen, ne, weil so ein hoher Streitwert, 57 Millionen.
Ja.
Dann kommt es aber Anfang 2019 zu einem geheimen Vergleich. Also der hat wohl irgendwas von CBS bekommen, aber man weiß nicht, wie viel. Ja. Ja, das ist eigentlich schon das Ende. Ich habe aber, wie gesagt, noch 10 wenig bekannte Fakten über JonBenet und die Ramsey-Familie. Die würde ich jetzt noch zum Abschluss bringen. Also ich hoffe, ihr kennt die noch nicht alle. Also ich kannte 1-2 davon von den 10, aber auch noch nicht alle. Ja, also der Fall ist wirklich sehr bekannt, aber nicht alles daran. Okay, also der erste Fakt. John Ramsey hatte eine andere Tochter, die 4 Jahre vor JonBenet gestorben ist. Das habe ich mal so am Rande gehört, weil die wohl zusammen beerdigt worden sein sollen, also im selben Grab. Und zwar war das Elizabeth Pash Ramsey, die ist 1969 geboren und dann Anfang der 90er Jahre bei einem Autounfall gestorben, bei dem auch ihr Freund ums Leben kam. Ja, also die war dann 22. Mhm. Ist natürlich super tragisch, dass in den 1990er Jahren gleich zwei Töchter von John gestorben sind. Ne?
Ja. Ja.
Die Polizei hat übrigens den Tod dann auch nochmal im Rahmen von JonBenets Tod untersucht, aber da konnte auch jetzt nichts festgestellt worden, was gegen für was anderes außer einen Unfall spricht. Ja, und was viele nicht wussten, das hat mich auch überrascht, dieser Koffer, also ein neuer, ungewöhnlicher oder Fakt, den niemand so weiß, der Koffer am Tatort, der also unter dem Fenster gefunden wurde, gehörte John Andrew Ramsey, das ist der andere Sohn von John, also der ist auch, glaube ich, 1968 geboren, also der aus der ersten Ehe. Und was darin also ungewöhnlich war, also dieser blaue Koffer war ja so an der Wand direkt unter dem zerbrochenen Fenster gerückt, vorgefunden worden. Und Patsy Ramsey hat darauf bestanden, dass der Koffer niemandem in der Familie gehörte, aber es war der Koffer von ihrem Stiefsohn eigentlich. Und ja. Sie sagt nämlich, dass das der Mörder mitgebracht haben muss, um JonBenets Körper hineinzustopfen. Das ist so die Theorie der Mutter. Aber es gehörte, wie gesagt, John Andrew. Und die Dinge waren auch sehr seltsam, die in dem Koffer gefunden wurden. Und zwar befand sich in dem Koffer eine Decke und darauf hat man Sperma gefunden. Und außerdem ein Buch von Dr. Seuss. Also ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so Kinderbücher. Also zum Beispiel das bekannteste Buch ist ja der Grinch von diesem Dr. Seuss-Reihe. Und das, wenn man das googelt, sieht man, dass sehr viele ähnliche Bücher in so einem ähnlichen Zeichnungsstil wie der Grinch halt auf den Markt gekommen sind. Was genau es nämlich war, weiß ich nicht, aber es war ein Buch aus dieser Dr. Seuss-Reihe. Ja, und das ist ja schon merkwürdig eigentlich. Ja, es kann natürlich jetzt viele Gründe geben.
Stiefsohn? Ja, dieser Stiefsohn war ja an diesen Weihnachtsfeiertagen da auch mit dort, ne?
Nee, der war nicht da.
Ach, der war nicht mit da, okay.
Nee, es waren nur die vier im Haus, ja. Ja. Okay. Allerdings hat die Polizei die Kofferermittlungen nicht weiterverfolgt. Die hatten John Andrew bereits von der Liste der Verdächtigen gestrichen, weil sie sich sicher waren, dass er nicht in der Stadt war, als der Mord stattfand. Ja. Ja, und dann ist auch noch ein bisschen ungewöhnlich, was auch niemand weiß, ist, dass John und Patsy die Polizei begleitet haben, als sie die Ex-Frau befragten, also die Mutter von John Andrew. Die Polizei wusste eben, dass John Andrew nicht in der Stadt war, als der Mord stattfand, weil sie seine Mutter Lucinda gefragt hatten. Und nach JonBenets Tod sind die Detektiven dann direkt nach Atlanta geflogen, wo eben Lucinda mit ihrem neuen Ehemann lebte. Und die hat dann mit denen gesprochen. Als die Polizei dann gegangen war, waren sie zuversichtlich, dass John Andrew und Melinda die Kinder, also die noch lebenden Kinder, also die Elizabeth ist ja gestorben, dass die Kinder von John Ramsey mit seiner ersten Frau von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden könnten. Zeitungen berichteten jedoch, dass John und Patsy Lucinda unterstützen wollten bei dieser Befragung und mit ihrem Privatjet wahrscheinlich auch eben nach Atlanta geflogen sind. Das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich,
ja,
um bei ihr zu sein, wenn die Polizei mit ihr gesprochen hat. Also vielleicht standen die sich sehr nahe oder so, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist ja ungewöhnlich, dass sie dann auch da hinten nach Atlanta geflogen sind. Ja. Und was halt auch viele nicht wissen oder das mal so vielleicht am Rande erwähnt wurde, ist, dass JonBenet wahrscheinlich im Alter von 3 Jahren einen sexuellen Übergriff erlebt haben muss. Es ist nämlich so, dass jemand JonBenets Körper Anzeichen von einer Genitalverletzung gefunden wurden. Das wird ja oft erwähnt. Und es ist aber so, dass das wohl nicht so frisch war. Also viele Ermittler sagen, das kann nicht am Tatort geschehen sein, also diese Verletzung.
Ja.
Und in einem Bericht steht dann nämlich auch, dass ihre Scheidenöffnung doppelt so groß wie die eines normalen 6-jährigen Mädchens gewesen sei und dass es aber nicht nur in einer Nacht geschehen sein kann, von, also in dieser einen Nacht von der Tat.
Und ja, konnten die feststellen, von wem diese Spermaspuren auf dieser Decke in dem Koffer waren?
Das war von John Andrew, ja, die DNA, ja. Hm. Aber die war wohl auch nicht so frisch und wie gesagt, die haben eigentlich festgestellt, dass der Sohn nicht in der Stadt war. Hm.
Also alles sehr undurchsichtig. An diesem Entführungstag, ja, ne? Aber wenn die sagen, diese Verletzung bei ihr war schon auch älter. Ja, und
aber wie gesagt, man hat ja diese DNA in der Unterhose gefunden, die von niemandem war, den die kannten. Also von jemand Unbekannten, also auch nicht von ihm. Ja.
Okay.
Also Mensch, schon sehr
das
schwierig.
Ist ja verworren.
Ja, total. Hm. Aber vielleicht, ja, keine Ahnung, wollte der Sohn die Koffer auch schon lange entsorgen, weil das irgendwie eine Jugendsünde enthielt, weil er, weiß ich nicht, die früher benutzt hat, die Decke.
Ja. Aber dass da diese Kinderbücher mit drin waren, ist ja dann schon wieder seltsam.
Ja, also kann aber auch viele Gründe haben, oder? Vielleicht wollte er halt
also
alles
normalerweise hat man ja dann andere Zeitschriften, ja, oder?
Ja, stimmt schon. Aber vielleicht einfach hatte vergessen. Der sein Kinderzimmer ausgemistet oder ich weiß es nicht, weißt du?
Okay.
Keine Ahnung, hm, kann man ja auch sagen. Ja, und sie soll halt im Alter von 3 Jahren ihrem Arzt erzählt haben, dass sie da irgendwie, dass sie juckt und dass sie da so eine Rötung hat zwischen den Beinen. Und das wurde als Zeichen für einen sexuellen Übergriff bewertet. Aber ihr Arzt meinte oder hat darauf bestanden, dass die Reizung von einem Schaumbad herrührten, wo sie irgendwie allergisch war. Habe ich eingangs schon mal erwähnt. Ja, und ja, noch beunruhigender ist jedoch, dass dieser 911-Anruf aus dem Haus, dass der Ramsays, dass es dann noch einen zweiten gab, 3 Tage vor der von John Benets Ermordung, nämlich am 23. Dezember rief jemand aus dem Haus der Ramsays die Polizei an und legte dann aber auf, bevor er ein Wort sagte. Die Familie schrieb dies als irrelevant ab, aber ja, einige Personen denken, dass das auch irgendwas mit dieser Tat zu tun haben könnte, ne? Ist ja auch merkwürdig.
Ja.
Ja. Ja, und halt viele oder manche sagen auch, dass sie das eben nicht wollte mit den Schönheitsmisswahlen, also die kleine John Benet, dass sie dazu gedrängt worden sei, auch von der Mutter, die ja auch Schönheitskönigin gewesen ist und auch der Großmutter, die Mutter von John Benet eben auch in diesen Bereich gedrängt hat und diese Großmutter Nedra, hieß die soll bei ihren Freunden immer angegeben haben mit der kleinen John Benet und gesagt haben, das ist meine Miss America und sie soll auch gefragt worden sein, was passieren würde, wenn John Benet eines Tages aufwacht und sagt, sie will heute nicht da hingehen zu dem Schönheitswettbewerb oder zu dem Festumzug. Die haben halt auch oft an Feiertagen die Kleine auf so einen Festwagen gesetzt, durch so eine Parade, durch die Stadt fahren lassen. Weißt du, das ist so üblich in den USA, dass so bei, weiß ich nicht, Halloween oder 4. Juli die Bekanntesten der Stadt dann auf irgendeinem Festwagen sitzen und winken, ne? So,
ja.
So die High Society oder wenn die lokale Prominenz. Ja, und die Großmutter sagt dann, wir sagen, du wirst es tun. Also die lässt halt kein Nein zu. Wenn, sollte John Benet das sagen. Also es ist ja nur eine theoretische Frage. Also mein Eindruck ist es eher nicht. Das sieht eher so aus, als hätte die Spaß dran. Und es wird auch in Dokus gesagt, dass das gemeinsame Hobby von Mutter und Tochter war.
Na gut.
Aber der Vater dachte, es sei wirklich gruselig. Das erzählt er in einem Interview. Also der ist ja noch am Leben, aber ich glaube, das ist jetzt auch schon so 80 ungefähr. Und
ja.
Er findet das gruselig, wie gesagt. Aber er hat übrigens wieder geheiratet.
Ah, okay.
Und was ich auch einen sehr gruseligen Fakt finde, und zwar habe ich mir das nochmal die Interviews angeguckt mit dem jungen Burke. Also da gibt es mehrere auf YouTube. Da ist der einmal so 9, einmal so 11 Jahre alt. Und der ist da wirklich fröhlich so in den Interviews. Also der sitzt da mit so einem Jugendpsychologen, also einmal mit einer Jugendpsychologin, die mit ihm so ein Spiel spielt und dabei ihn befragt und da ist er echt fröhlich und sagt auch manchmal, dass er das so voll vergisst, also das ist da glaube ich erst 2-3 Monate her, weil er so beschäftigt ist mit Videospielen und jeden Tag kommen Leute zur Schule und fragen seine Freunde, also Journalisten und fragen seine Freunde, war Burke heute da? Und die sagen so, nee, der war heute nicht da, weil Burke natürlich geht nicht mehr zur Schule und er findet das irgendwie lustig. Und dann wird er aufgefordert, seine Familie zu zeichnen und er fängt mit dem Vater an, zeichnet dann die Mutter und sich, aber er zeichnet nie John Benet. Und er soll ja seine Familie zeichnen. Das finde ich auch einen sehr merkwürdigen Fakt.
Ja.
Und noch ein Fakt über Burke. Das wissen wahrscheinlich einige. Burke hatte so eine Angewohnheit, dass er überall, vor allem um seine Schwester wohl zu ärgern, seinen Kot hingeschmiert hat. Also crazy. Habe ich noch nie gehört von so einem Kind in dem Alter. Dass das, hat wohl an ihre Kuscheltiere oder an ihre Tür seinen Kot so geschmiert.
Also das war dann schon Hass, ne?
Ja, eigentlich schon, ne? Also es zeigt eigentlich, also aus meiner Hobbypsychologen-Sicht, dass er sich irgendwie vernachlässigt gefühlt hat von der Mutter wahrscheinlich, weil sie sich um die Tochter halt so gekümmert hat wegen, so, man muss wirklich viel üben für so eine Talentshow und für so den perfekten Lauf, so sag ich jetzt mal. Und da wird sie sehr viel Zeit mit ihrer Tochter verbracht haben, um eben für die ganzen Pageants zu üben. Ja, und so kommt mir das vor. Ja, und deswegen.
Was denkt ihr denn? Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, wir machen auf jeden Fall eine Umfrage.
Genau.
Auf Instagram, was ihr denkt. Könnt ihr uns ja mal antworten. Aber John Beneva hatte auch übrigens ein Problem. Sie war nämlich Bettnässerin. Das wissen auch nur wenige. Und viele sagen natürlich, dass es also in der Öffentlichkeit ist es ja ganz normal, dass man denkt, das ist ein Symptom, dass das Kind irgendwie missbraucht wurde, ne? Also irgendein Trauma hat das. Das hat man ja oft, wenn die Eltern sich scheiden oder wenn das Kind vergewaltigt wurde, dann wird es ja nach Bettnässer, ja. Ja, das waren so die Fakten, die ich sehr seltsam finde und die auch noch nicht jeder weiß. Ja, also wie gesagt, wir sind gespannt, was ihr denkt. Nika, was denkst du denn? Ja.
Tja. Am Anfang habe ich echt gedacht, vielleicht so der Vater, ne, weil er dann gleich in den Keller gegangen ist. Aber das passt natürlich auch zu der Theorie, dass die dann letztlich diesen Sohn schützen wollten, weil er es getan hat. Ne?
Mm.
Aber, also, schwierig.
Der Sohn ist wirklich gruselig. Der hat auch vor ein paar Jahren nochmal ein Interview gegeben und streitet natürlich alles ab. Aber der grinst so die ganze Zeit, aber so richtig seltsam, wie so ein Psycho halt. Aber viele sagen, dass das kein richtiges Grinsen ist, sondern so eben so unbeholfen und weil er sich in so einer Situation halt befindet, die ihm sehr unangenehm ist. Aber ich finde das wirklich sehr gruselig. Müsst ihr euch mal angucken.
Ja, ich schaue dann auch mal.
Ja. Mhm. Okay, das war's eigentlich von mir. Also ein ziemlich krasser Fall heute, liebe Crimies. Oh, ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht ganz runtergezogen. Ja. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Verschwörungstheorie, Nika.
Die Nachricht war für viele ein Schock. Am 5. April 1994 erschoss sich der Nirvana-Sänger Kurt Cobain im Heroinrausch selbst.
Kurt, ja. Ich wusste gar nicht, wen du machst heute.
Ja. 3 Tage später wurde die Leiche des 27-Jährigen auf einem Garagendachboden in Seattle gefunden und seither ranken sich um seinen Tod Verschwörungstheorien. Magst du die Musik von der Band, Nina?
Ja, eigentlich schon. Du?
Einzelne Lieder.
Ja. Die Klassiker.
Genau. Ja, viele Nirvana-Fans und Freunde des Sängers zweifeln noch heute daran, dass er sich selbst umbrachte. Kurt Cobain sei nicht der Typ gewesen, der seine 2-jährige Tochter im Stich lässt. Sie glauben, er wurde ermordet.
Oh, krass, ja.
Ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015, der in Deutschland unter dem Namen Tod einer Ikone erschien, heizt diese Theorie weiter an. Daran schildert nämlich der Privatdetektiv Tom Grant seine Sicht. Für ihn steht fest, der Nirvana-Sänger wurde ermordet. Er gibt an, dass bei der Obduktion eine hohe Überdosis Heroin im Blut von Cobain gefunden worden sei. In diesem Zustand hätte er sich unmöglich eine Flinte an den Kopf halten und abdrücken können. Außerdem hätte es bei einem Schuss aus so kurzer Distanz mehr Blut am Tatort geben müssen. Zwar hatte der Nirvana-Sänger einen Abschiedsbrief geschrieben, doch selbst in ihm erkannten die Unterstützer der Mordtheorie einen Hinweis, dass es kein Selbstmord gewesen war. Gerade die letzten beiden Sätze sollen in einer anderen Handschrift geschrieben worden sein. Sie glauben, jemand hat den Tod bewusst wie Suizid aussehen lassen und Tom Grant hat dabei niemand Geringeren als Cobains Witwe Courtney Love in Verdacht.
Oh nein.
Dabei war sie diejenige, die Tom Grant mit den Ermittlungen beauftragt hatte.
Was?
Hast du noch nicht gehört davon? Nee,
also das wusste ich jetzt nicht. Ich weiß, dass er sich mit 27 angeblich umgebracht hat, wie halt viele.
Ja.
Club der 27-Jährigen, ne? Sagt man ja.
Ja, ja. Ja, aber aus welchen Gründen sollte sie ihren Ehemann getötet haben? Die einen meinen aus Geldgier. Andere vermuten, dass Courtney aus Eifersucht und Angst vor einer drohenden Scheidung handelte. Courtney Love widerspricht den Verschwörungstheorien und ist schon mehrmals rechtlich gegen Menschen vorgegangen, die sie als Mörderin beschimpfen. Unterstützung bekommt sie dabei unter anderem von Cobains Nirvana-Bandkollegen. Diese gehen von Selbstmord aus, da Cobain nicht nur drogensüchtig, sondern auch depressiv gewesen sei. Die Polizei hat den Tod schon mehrmals untersucht. Zum 20. Todestag wurde die komplette Beweislage aus dem Jahr 1994 noch einmal geprüft. Ein Ermittler sagte danach unmissverständlich, es war Selbstmord. Also für die Polizei gibt es da keinen Zweifel. Doch Tom Grant glaubt nicht daran. Laut dem privaten Ermittler wollte Kurt Cobain die Scheidung einreichen und galt unter Freunden nicht als selbstmordgefährdet. Ist jemand, der eine so hohe Dosis Heroin im Blut hat, überhaupt noch dazu in der Lage, sich selbst zu erschießen? Kurt Cobain hatte offenbar eine dreifache 225 Milligramm tödliche Dosis Heroin in seinem Blut und intravenöse Einstichstellen in beiden Armen. Spritzt man eine solche Menge direkt in den Blutkreislauf, wird man sofort außer Gefecht gesetzt und fällt innerhalb von Sekunden ins Koma, wenn es nicht sogar sofort zum Tode führt, bevor die Nadel überhaupt vom Arm entfernt werden kann.
Krass.
Deshalb glauben viele nicht daran, dass es Kurt Cobain noch möglich war, die Nadel wieder aus seinem Arm zu ziehen, diese wegzulegen, das Heroin-Zubehör ordentlich in der Zigarrenkiste zu verstauen, seine Ärmel herunterzukrempeln und zuzuknöpfen, anschließend das Gewehr zu nehmen, den Lauf in den Mund zu führen und abzudrücken.
Ja, stimmt. Das wäre ein bisschen viel dann, ja.
Ja. Seltsam, seltsam. Valium wurde ebenfalls in Cobains Blut gefunden, von dem bekannt ist, dass es Heroin verstärkt und eine Überdosis weitaus verschlimmert. Die Frage bleibt, warum Cobain sich selbst erschießen sollte, obwohl das tödliche Gemisch allein schon seinen Tod bedeutete. Wurde ihm die todbringende Dosis von jemand anderem verabreicht? Um einen Mord zu vertuschen, werden oftmals Selbstmorde im Zusammenhang mit Drogen inszeniert. Am 3. April 1994 heuerte Courtney Love den Privatdetektiv Tom Grant an, um ihn mit der Suche nach ihrem vermissten Ehemann Kurt Cobain zu beauftragen. Also ich gehe jetzt mal die Tage zuvor. Mhm. 5 Tage später wurde Cobain von einem Elektriker auf dem Dachboden der Garage tot aufgefunden. Und im Dezember 1994 begann Tom Grant öffentlich über die suspekten Umstände von Kurts Tod zu sprechen. Er schildert seine Sicht auf die Ereignisse folgendermaßen. Laut seinem Bericht hat Kurt Cobain wohl wenige Wochen vor seinem Tod die Rechtsanwältin Rosemary Carroll angerufen, weil er die Scheidung von Courtney Love wollte. Seine Ehefrau sollte auch komplett aus seinem Testament gestrichen werden.
Oh, verdächtig.
Laut dem Polizeibericht gab es keine lesbaren Fingerabdrücke auf dem Gewehr, was womöglich darauf hinweist, dass die Waffe abgewischt oder gereinigt wurde.
Gar keine.
Keine lesbaren, nein.
Dann müsste doch von ihm sein, seltsam. Ja.
Auch, genau. Auch gab es keine Fingerabdrücke auf dem Stift, mit dem der Abschiedsbrief geschrieben wurde, oder auf der Schachtel der Schrotpatronen, die neben Kurt lag. Wie ist es also möglich, einen Brief zu schreiben, ein Gewehr mit 3 Patronen zu laden und sich selbst zu erschießen, ohne jegliche Fingerabdrücke auf irgendetwas zu hinterlassen? Auf Kurt Cobains Händen gab es außerdem keine Spuren, die auf die Betätigung des Gewehres hinweisen. Seltsam, seltsam.
Aber echt? Wusste ich gar nicht.
Was geschah also denn nun vor Kurt Cobains Tod? Da gab es einen Vorfall in Rom. Kurt flog am 3. März 1994 von München nach Rom, wo er Courtney und Francis Pien, seine fast zweijährige Tochter, traf, die aus London angereist kam. Sie hatten ein Zimmer in einem Hotel gemietet. Dort wartete Kurt auf sie und am späten Nachmittag traf Courtney mit Francis Pien und Michael DeWitt, dem Au-pair-Boy, im Hotel ein. Mhm. Über die darauffolgenden Stunden ist nicht viel bekannt. Laut Courtney Loves eigener Aussage wurde sie am 4. März gegen 4 Uhr morgens wach und fand Kurt bewusstlos am Boden liegen. Sie sagte später: Wir haben Francis ins Bett gebracht, haben ein bisschen rumgemacht und sind dann eingeschlafen. Irgendwann ist Kurt dann wohl aufgewacht und hat einen Brief geschrieben, wie sehr er sich zurückgewiesen fühlte. Aber ich habe ihn nicht zurückgewiesen. Wir sind beide eingeschlafen. Jedenfalls wachte sie so gegen 4 Uhr auf und langte zu ihm rüber. Ich wollte mit ihm schlafen, weil ich ihn ja so lange nicht gesehen hatte. Aber er war nicht da. Ich bin immer erschrocken, wenn er nicht da ist, weil das für mich hieß, er hockt irgendwo in einer Ecke und baut Scheiße. Und da lag er plötzlich auf dem Boden. Aus seiner Nase lief Blut. Er war komplett angezogen, hatte eine Kurtjacke an und in der einen Hand hielt er 1000 amerikanische Dollar und in der anderen einen Brief. Es war Briefpapier aus dem Hotel. Er hatte geschrieben, dass ich ihn angeblich nicht mehr liebte und er nicht noch eine Scheidung, nach der seine Eltern mitmachen könnte. Und auf der nächsten Seite ging es dann weiter, wir wären füreinander bestimmt und er wüsste, wie sehr ich ihn liebte und ich solle das bitte nicht persönlich nehmen. Kurt hat 50 verdammte Pillen genommen. Er hat wahrscheinlich nicht mitgekriegt, wie viele er geschluckt hat.
Okay. Also das war ein Selbstmordversuch. Okay.
Laut ihr. Irgendwann gegen 6.30 Uhr erhielt der Hotelempfang von Courtney einen Anruf, in dem sie einen Krankenwagen anforderte. An dieser Stelle fragt man sich jetzt natürlich, warum Courtney noch über 2 Stunden gewartet hat, bevor sie den Notarzt rief.
Ach so, 2 Stunden sind vergangen, ja, ja.
Auch seltsam. Ne? Also ja, ihre eigene Aussage. Gegen 7 Uhr traf Kurt in der Poliklinik Umberto in Rom ein und man pumpte ihn direkt den Magen aus. Kurt blieb aber nicht in diesem Krankenhaus, sondern wurde ins Rome American Hospital verlegt. Die Überdosis war eine Kombination von Champagner und Rohypnol zurückzuführen. Es wurde kein Hinweis auf Heroin in Kurts Organismus gefunden. Das stützt wiederum die Behauptungen, Kurt sei clean gewesen. Mhm. Es würde ebenfalls erklären, warum er dementiert hatte, noch immer an einem Drogenproblem zu leiden.
Okay. Also irgendwas hat er wirklich genommen, sonst hätten die im Krankenhaus nicht diese Records, also diesen Bericht. Mhm. Ja, Rohypnol ist ja auch diese Droge, die eingesetzt wird. Ja. So, wie heißt das so für Vergewaltigung, wie, diese Vergewaltigungsdroge, was man Frauen ins Glas macht, glaube ich. Also ja, ist man halt direkt ausgescheitert, ja. Krass.
Bei einer Pressekonferenz am nächsten Tag gab Dr. Osvaldo Galletta unter anderem folgende Aussage ab. Kurt Cobain ist auf dem Wege der Besserung. Er wurde gestern in einem komatösen Zustand und mit Atemversagen eingeliefert. Heute erholt er sich von einem pharmakologischen Koma, ausgelöst nicht durch Narkotika, sondern durch die kombinierte Wirkung aus Alkohol und einem ärztlich verschriebenen Medikament. Dieses ärztlich verschriebene Medikament war aber nicht auf Kurt, sondern auf Courtney ausgestellt. Das bestätigt also, dass Kurt zu diesem Zeitpunkt kein Heroin oder andere Drogen im Organismus hatte. Tom Grant gibt zu bedenken. Wenn er damals tatsächlich einen Abschiedsbrief geschrieben hatte, warum hat Courtney ihn dann nicht als Beweis veröffentlicht? Stattdessen hat sie ihn angeblich verbrannt. Er glaubt, dass es der erste fehlgeschlagene Mordversuch an ihrem Mann war. Der Sänger der Band Dementors behauptete, dass Courtney ihm 3 Monate zuvor 50.000 Dollar für die Ermordung ihres Mannes angeboten hätte. Was? Angeblich bestand er mit dieser Aussage auch einen Lügendetektortest.
Krass.
Und diejenigen, die Kurt nahe standen, waren erstaunt, als Courtney behauptete, dass es in Rom ein Selbstmordversuch war. Also die wollten es eigentlich gar nicht glauben, weil sie ihren Freund nicht Selbstmord gefährdet angesehen haben. Mehrere von Kurts Bekannten sagten, dass er Seattle verlassen und Freunde an der Ostküste besuchen wollte. Er hatte offenbar Pläne gemacht, eine seiner Lieblingsbands, die zu der Zeit gerade an der Ostküste tourten, zu sehen. Außerdem wollte er mit seinem Großvater Leland Cobain fischen gehen. Michael Stipe von R.E.M. sagte, dass Kurt ihn besuchen wollte, um zusammen an einem musikalischen Projekt zu arbeiten. Sie hatten sich angefreundet und planten, etwas gemeinsam aufzunehmen. Klingt das nach Selbstmordgedanken?
Ja, eher nicht. Aber andererseits, wenn er so sich zurückgewiesen fühlt, das ist, glaube ich, schon für Männer schwierig, wenn die Frau dann keinen Sex will. Also ich weiß nicht, was in ihm vorgegangen ist. Beides könnte sein.
Hast du diese Courtney Love mal gesehen, so in Videoaufnahmen? Also
ich habe so Fotos vor Augen gerade, ja.
Ja, die war ja auch immer unter Drogen unterwegs, ne? Und
Dass die überhaupt das Kind da bei denen gelassen haben, das finde ich auch seltsam eigentlich vom Jugendamt, aber gut, die waren halt Promis.
Kurt litt unter den privaten Spannungen mit seiner Frau. Er hatte keine Lust mehr aufzutreten und wollte die Tour sausen lassen, die laut Courtney 9,5 Millionen Dollar einbringen würde. Wegen dem möglichen Verlust der ganzen Millionen war sie wütend auf ihn und schob die Schuld seinem Drogenkonsum zu. Also dass sie selbst Drogen nahm, war dabei wahrscheinlich irrelevant.
Stimmt.
Ey. Ja, die Tour hinzuschmeißen hätte allerdings auch vielen anderen Geldverluste eingebracht und daher gab er nach. Ja, nach dem heftigen Streit, bei dem Courtney ihm auch damit drohte, dass er seine Tochter nicht mehr sehen dürfte, wenn er weiterhin Drogen nahm, wie gesagt, ne, sie war ja eigentlich nicht viel besser, besuchte Kurt in der Nähe von L.A. eine Reha-Klinik. Am 1. April 1994 wurden 13 Telefonanrufe von Courtneys Hotelzimmer zu Kurts Reha-Klinik getätigt. Courtney gab wohl später an, nur einmal mit ihm gesprochen zu haben. Ja, also die haben sich richtig gezofft, ne, und waren wahrscheinlich kurz vor der Trennung, aber sie hat dann hinterher schon versucht, das zu vertuschen.
Krass.
Ja, und der gute Kurt ist aber aus der Reha-Klinik nach wenigen Tagen abgehauen und kam am frühen Samstagmorgen am 2. April in Seattle in seinem Haus am Lake Washington an. Courtney hatte für Samstagnacht einen Freund beauftragt, eine erfundene Geschichte an die Presse weiterzuleiten, dass sie aufgrund einer Überdosis im Krankenhaus war. Sie wollte Kurt einen Schrecken einjagen, damit er ihr wieder seine Aufmerksamkeit schenkte und sich bei ihr meldete. Also, das musst du auch erstmal drauf haben, ne? Ja. Hier, erzähl mal der Presse, dass ich ins Krankenhaus musste.
Seltsam.
Ja. Ja, und am Sonntag rief Courtney den Privatdetektiv Tom Grant in seinem Büro in Beverly Hills an. Sie gab an, dass jemand die Kreditkarte von ihrem Ehemann benutzte und er sollte herausfinden, wer das war. Ja, und der Tom Grant ging dann mit einem weiteren Detective, mit Ben Klugman, zu Courtney und traf sich mit ihr in einem Hotel in Beverly Hills. Wenn Sie hierüber etwas an die Presse durchsickern lassen, werde ich die Scheiße aus Ihnen rausklagen, warnte Courtney ihn angeblich.
Was?
Also die Frau guckte die wirklich mal an, es ist schon...
Ja, ich habe gerade Bilder mir angeguckt, auch von der Tochter und so, ja.
Also auch Videos, ne, wie die schon vor Kameras auch völlig abdreht. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob sie jetzt clean ist, ich habe keine Ahnung. Ja, sie hatte die Kreditkarte ihres Mannes inzwischen sperren lassen und beauftragte Grant herauszufinden, für welche Zwecke die Karte genutzt werden wollte. Courtney sagte, sie wisse nicht, wo Kurt sei. Vielleicht in Seattle oder ist vielleicht zurück Richtung Osten geflogen, um bei Michael Stipe zu übernachten. Sie erwähnte nichts davon, dass Kurt am Samstagmorgen von Michael DeWitt, dem Au-pair-Boy, der auch auf der Cobain-Residenz am Lake Washington wohnte, dort gesehen wurde. Also der Au-pair-Boy hatte sie darüber informiert, der Kurt ist ja angekommen. Sie wusste also, wo Kurt sich aufhielt, hat das aber gegenüber dem Privatdetektiv verheimlicht.
Crazy.
Courtney bat den Ermittler unter anderem das Apartment eines Drogendealers und noch weitere Plätze, an denen ihr Mann sich gelegentlich aufhielt, beobachten zu lassen, falls Kurt dort auftauchte. Am Montag, den 4. April 1994, teilte Courtney dem Ermittler mit, sie habe nun eine Vermisstenanzeige aufgegeben, bei der sie sich als Kurts Mutter Wendy O'Connor ausgegeben hätte.
Was?
Also wieso gibt man sich da als jemand anders aus und sagt, ne, ey, mein Mann, ist vermisst oder
was ich begreife es nicht. Ey,
ja. Ja, ja. Kurt galt nun also offiziell als vermisst und sie bemühten sich weiterhin, der Spur von der Kreditkarte auf den Grund zu gehen. Irgendjemand versuchte noch immer, diese ja, für verschiedene Ausgaben zu benutzen. Am Mittwoch, den 6. April 1994, konnte Kurt immer noch nicht ausfindig gemacht werden. Der Privatermittler bot an, persönlich nach Seattle zu fahren und nach Kurt zu suchen, da Courtney das angeblich nicht konnte, weil sie Geschäftliches zu erledigen hatte. Also wenn dein Mann vermisst wird und du ja selbst der Welt zu erklären versuchst, dass er selbstmordgefährdet ist, ne, hast du halt Geschäftliches zu tun und kannst dich da gerade nicht selbst mit drum kümmern.
Also das ist sehr seltsam, oder? Ich meine, wer macht sowas?
Ja. Mhm. Der Ermittler flog nach Seattle und traf sich mit Kurts bestem Freund Dylan Carson, um Kurt mit ihm gemeinsam zu finden. Der Dylan glaubte nicht, dass Kurt, wie Courtney behauptete, selbstmordgefährdet sei. Und auch laut Kurt Cobain selbst war der Vorfall in Rom ein Unfall und keine Absicht gewesen. Das hatte er damals zu dem Arzt gesagt, dass er nicht vorhatte, sich umzubringen.
Ach so, ja, die Aussage haben wir auch, okay. Mhm. Mhm. Aber er sagt nicht, dass sie es war, oder? Keine Ahnung, in guter Weise.
Nein, er hat nur gesagt, dass es keine Absicht war, ne, dass es schief gegangen ist.
Oder er, also er hat es nicht gemerkt, Tabletten, dass sie ihn, dass sie ihre Finger im Spiel hatte.
Man weiß es nicht. Dylan erzählte dem Ermittler, dass er mit Kurt ein Gewehr gekauft hatte. Die beiden überprüften das Apartment seines Drogendealers und auch verschiedene Hotels, wo Kurt von Zeit zu Zeit abstieg. Im Gegensatz zu Courtney behauptete Kurts bester Freund, dass er nicht in den besten Hotels, sondern für gewöhnlich in eher heruntergekommenen Hotels wohnte. Am Donnerstagmorgen, den 7. April 1994, um 2.15 Uhr, gingen sie zum Lake Washington House. Doch niemand öffnete. Sie riefen Courtney in Los Angeles an, damit sie dafür sorgte, dass die Alarmanlage im Haus abgestellt wurde. Danach stiegen sie durch ein Küchenfenster in das Haus ein. Während sie die Räume durchsuchten, sagte Dylan, er habe das Haus noch nie so sauber gesehen. In einem der Schlafzimmer lief noch der Fernseher und das Bett war ungemacht.
Okay.
Das war das Zimmer des Au-pair-Boys. Sie fanden Kurt nicht. Dylan erwähnte den Raum über der Garage nicht und weil es dunkel war und regnete, nahm der Ermittler diesen auch nicht wahr. Er fuhr Dylan zurück zu seinem Apartment und ging dann zum Hotel, um ein paar Stunden zu schlafen. Später holte er Dylan wieder ab und sie nahmen die Suche wieder auf. Die meiste Zeit verbrachten sie am Donnerstag damit, ein paar von Kurts Lieblingsorten zu prüfen und mit Leuten zu sprechen, die ihn vielleicht gesehen haben könnten. Mhm. Ebenfalls am 7. April wurden Sanitäter am Morgen in Courtneys Hotelzimmer bestellt. In dem Notruf war von einem möglichen Opfer einer Überdosis die Rede. Sie fanden Courtney in einem Zustand psychischer Erschöpfung und brachten sie ins Krankenhaus, wo sie den Ärzten erzählte, dass sie lediglich an einer allergischen Reaktion auf ihr Xanax-Medikament leide. Nach ihrer Entlassung wurde sie sofort verhaftet und ins Gefängnis von Beverly Hills gebracht, wo man sie wegen Besitzes von einer illegalen Substanz, Drogenzubehör und Diebesgut anklagte.
Was? Okay.
Die Telefonaufzeichnungen zeigten, dass der Notruf, der zu ihrer Verhaftung geführt hatte, von ihrem eigenen Hotelzimmer ausging. Tom Grant glaubt, dass es Courtneys Versuch war, sich ein Alibi zu verschaffen, bevor man Kurt fand.
Ah, verstehe.
Freitagmorgen, 8. April 1994. Tom Grant und Dylan waren noch immer zusammen unterwegs. Da hörten sie im Autoradio, dass im Lake Washington House eine Leiche gefunden wurde. Der Ermittler fragte Dylan, warum er ihnen den Raum über der Garage nicht gezeigt hatte. Es ist nur ein kleiner, schmutziger Raum. Ich glaube, sie haben dort Gerümpel oder Ähnliches drin bewahrt, antwortete Dylan. Also der hat nicht an diesen Raum gedacht und dass sie danach dem Kurt suchen sollten. Die Kreditkartenfirma meldete sich, dass jemand Kurts Kreditkarte bis zum frühen Freitagmorgen am 8. April, nur Stunden bevor man die Leiche fand, zu benutzen versucht hatte. Bald darauf wurde bekannt, dass Kurt schon seit Tagen oder länger tot war.
Okay.
Jetzt war also offensichtlich, dass es nicht Kurt war, sondern jemand anderes, der die fehlende Kreditkarte zu benutzen versuchte.
Okay, aber da gab es noch keine Überwachungskamera und man weiß auch nicht genau, was und wer. Also keine Aussage von der Kellnerin oder so, die das vielleicht genommen hatte. Um
richtig, richtig.
Irgendeine Rechnung, ach, ja.
Tom Grant rief die Seattle-Mordkommission an, die ihm berichtete, dass Kurt sich selbst im Raum eingeschlossen hatte. Die Tür sei von innen verschlossen gewesen. Die Feuerwehr musste sich erst Zugang verschaffen. Sie gingen ohne Zweifel von Anfang an von Selbstmord aus.
Aber das ist ja
Grant
seltsam.
Grant sagte aber, bei dieser Art von Türschloss musste man einfach einen Knopf hineindrücken und drehen. Jeder hätte die Tür nach dem Verschließen zuziehen können.
Ach so, das sind diese Kneife. Ja, ja, die haben die Amerikaner oft.
Ja. Wo man sich dann aber sagt, warum hat die Polizei das nicht auf dem Schirm? Außerdem wunderte sich Tom Grant, dass Courtney kein bisschen wütend auf ihn und Dylan war, da sie Kurt die Tage zuvor ja nicht im Haus gefunden hatten. Also, ne, du lässt ja deinen Mann suchen, dann sagst du ja eigentlich schon mal, na Mann, ihr wart doch dort, warum habt ihr den nicht gefunden? Vielleicht hätte man ihm noch helfen können. Also, eigentlich, oder?
Ja, stimmt. Also man rastet auf jeden Fall mal aus, ja.
Ja. Später erfuhr er, dass sie vor ein paar Wochen einen gewieften Scheidungsanwalt finden wollte und nach einem Weg suchte, den Ehevertrag aufheben zu lassen. In der gleichen Zeit hatte Kurt erwähnt, Courtney aus seinem Testament streichen zu lassen.
Nein. Sehr suspekt, ja.
Ja. Ja, weitere Motive von Courtney könnten sein, sie bekommt mehr Geld durch einen Selbstmord als durch eine Scheidung. Denn nun erbte sie den gesamten Kopien- und Nirvana-Nachlass und beherrschte diesen. Wenn Kurt sich von ihr hätte scheiden lassen, hätte sie sich im günstigsten Fall mit der Hälfte von seinem Vermögen zufrieden geben müssen. Nach seinem Tod stiegen Kurts Plattenverkäufe an und hinterließen Courtney noch mehr Einkommen. Und schließlich erhoffte sie sich vielleicht, die öffentliche Aufmerksamkeit durch Kurts Tod würde ihr helfen, ihre eigene Karriere in Gang zu setzen.
Ja, findest du, aber ich meine, deswegen bringt man niemanden um, oder? Also ich weiß es nicht.
Sind jetzt nur noch, was eben auch Motive mit sein könnten, ne?
Also wenn man jemanden umbringt, muss man damit rechnen, dass man da gefasst wird und das ja,
ja.
Dann nimmt man doch lieber die Hälfte vom Geld, also ich weiß nicht.
Die hatten, wie gesagt, auch beide eben, ne, ein Drogenproblem. Also schau dir wirklich mal diese Videos an. Der Elektriker der Sicherheitsfirma, den Courtney wegen der Beleuchtung und der Bewegungsmelder für die Garage beauftragt hatte, fand Kurt und beschrieb die Position der Leiche und von dem Gewehr. Er sagte, Kurts Haar sah aus, als sei es gekämmt worden. Es war ganz gleichmäßig verteilt. Und da ist ja auch seltsam, dass sie ausgerechnet an diesem Tag, wo sie ja dafür sorgen wollte auch, dass sie festgenommen wird und ein Alibi hat, da diese Sicherheitsfirma beauftragt, sich da bei der Garage um diesen Bewegungsmelder zu kümmern. Also der Grant denkt eben, die hat gewusst, dass der dort liegt und wollte jetzt, dass da nur gefunden wird. Und sie war ja gerade da im Gefängnis, ne? Also laut Tom Grant.
Also der hatte ihn irgendwie gefunden, aber konnte die Tür nicht öffnen, weil die Tür hat ja einen...
Genau, da hat er ihn drin liegen sehen und hat dann geguckt, die Polizei gerufen. Genau. Das war so ein Glastür und so, ach, terrassenmäßig. Siehst du auch Bilder, wenn du danach suchst? Als Tom Grant daraufhin die Tatortfotos einsehen wollte, bekam er zur Antwort, wir haben die Bilder nicht entwickelt und werden es wahrscheinlich auch nie machen, weil es sich um einen Selbstmord handelt. Später erfuhr er, dass es 23 entwickelte Fotos gab, die Polizei private Ermittler aber nicht gern in ihren Unterlagen herumschnüffeln ließ.
Ach so.
Die Vermisstenanzeige, die von Courtney aufgegeben wurde, in der sie sich als Wendy O'Connor ausgab, lautete: Herr Copain entlief der LA-Reha-Einrichtung und flog zurück nach Seattle. Er kaufte außerdem eine Schrotflinte und ist eventuell selbstmordgefährdet. Die Formulierung dieser Anzeige klang so, als ob er das Gewehr gekauft hatte, nachdem er die Reha in LA verließ. Doch das Gewehr besaß er ja schon eher. Courtney wollte, dass jeder glaubte, dass Kurt die letzten Tage seines Lebens mit einer außer Kontrolle geratenen Drogenabhängigkeit selbstmordgefährdet war. Man darf nicht vergessen, dass das ganze Gerede über Kurt und die Selbstmordgefahr erst anfing, als sie nach seinem Tod angab, dass es in Rom ein Selbstmordversuch war.
Aha.
Also das hat sie dann erst gesagt, nachdem er gestorben war. Hat sie dann gesagt, hier in Rom, das war auch schon ein Selbstmordversuch.
Komisch, ja.
Denn er hatte ja, ne, damals angegeben, nein, das war ein Unfall. Und die Medien haben all ihre Beispiele vom selbstmordgefährdeten Kurt übernommen. Ja, und zum Schluss sei nur noch erwähnt, die Witwe steht nicht allein im Fokus der Verschwörungstheoretiker. Auch die US-Regierung und die CIA werden mit Cobains Tod in Verbindung gebracht. Angeblich wurde befürchtet, dass der Nirvana-Singer die amerikanische Jugend mit seiner eigenen Heroinsucht zum Drogenkonsum verleitet und ließen ihn deshalb ermorden.
Oh, krass. Gewagte Theorie.
Ja, da glaube ich doch eher an der Kurt, nee.
Da müssen die heutzutage einige umbringen, glaube ich. Das wäre sehr makaber. Das können die nicht machen. Ach,
schwierig, schwierig.
Das hat immer so
was. Es gibt was natürlich nichts Schlimmeres, ne, wenn du jetzt deinen Mann verlierst und wirst dann noch beschuldigt. Aber sie hat ja diesen Tom Grant selber beauftragt gehabt und der hat dann gesagt, das stimmt hier vorne und hinter. Ne. Der hat auch immer wieder gemerkt, dass sie also ganz offensichtlich lügt, ne, und für den ist das hundertprozentig sicher, dass ja, sie da dahinter steckt. Aber es ist nur eine Verschwörungstheorie. Denn offiziell hat Kurt Cobain Selbstmord begangen.
Ja, es ist ja so, er reiht sich dann in den Club der 27-jährigen Selbstmörder ein. Mhm. Und man weiß ja, dass Leute, die Depressionen haben, diesen Höhepunkt der Depressionen im Alter von 27 erreichen und dass danach halt auch wieder besser wird. Aber das ist so, weiß ich nicht, vielleicht auch so ein Volksglaube, aber man sagt halt einfach so, dass viele dann mit im Alter von 27 dann gar keinen Ausweg mehr sehen und sich umbringen. Und aber wenn die einfach nur ein bisschen mehr durchhalten würden, würde es danach halt besser werden, weil viele Depressionen nach 27 wieder abflachen, sozusagen. Ja.
Also es gab auch Artikel, ne, wo drin stand, dass er schon als Teenager eigentlich schon gedacht hat, ich werde mal nicht alt. Und tja, wie gesagt, man wird es nie erfahren, ne?
Das ist so krass. Aber manchmal denke ich so, dass mit der neuesten Technik doch vielleicht sowas dann später mal aufgeklärt werden kann, ne?
Ich weiß nicht. Also gerade mit der Kreditkarte, ne, habe ich jetzt nichts gefunden, ob die das jetzt gar nicht untersucht haben, die Polizei. Oder das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass Kurts Identität und sein Name 5 Jahre lang und mit 188 Kreditkarten illegal benutzt wurde. Mhm. Unter anderem in New Jersey, um ein Haus im Wert von 3,2 Millionen Dollar zu kaufen. Das war 2007, als Kurt Cobain schon seit 13 Jahren tot war. Ja? Mhm. Und aufgeflogen ist der Schwindel, da seine Witwe Courtney Love eine Überprüfung über Kurts Sozialversicherungsnummer durchführen ließ. Ja, und mit einem Ergebnis, welches sie als einen der größten Fälle von Identitätsklau in den USA bezeichnete. Mhm. Ne? Also Courtney Love hat die Daten an die Polizei weitergegeben. Ob oder gar wie viele Täter schon geschnappt wurden, ist nicht bekannt. Mhm. Also auch, gibt man sich einfach mal als Kurt Cobain aus, da er ja schon lange tot ist, ne?
Wie krass, ja. Ja, aber wie gesagt, es sind halt viele. Er ist ja im Club der 27-Jährigen, also ist ja ein bisschen makaber, dieser Forever 27-Club, aber es passt halt auch zu dem Bild, ne? Amy Winehouse ist ja auch mit 27 an Drogen gestorben, Jimi Hendrix, Janis Joplin, dieser eine Gitarrist von den Rolling Stones, einfach noch mehrere, ein bisschen unbekanntere, aber es ist...
Also würde mich auch jetzt sehr eure Meinung mit interessieren. Genau. Was denkt ihr denn? Schaut euch mal Videos von Courtney an. Ja, was ihr so drüber
aber
denkt.
Aber cool, dass du die gebracht hast. Du bringst ja oft so Verschwörungstheorien zu Morden. Das finde ich auch immer sehr spannend. Ja.
Ja, ich auch. Deswegen bringe ich sie gern.
Ja, liebe Crimies. Wenn ihr eine Meinung
dazu
habt,
Folge heute.
Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch auf Instagram folgt, also murderqueens.podcast. Ja, da stimmt ihr gerne mal mit ab, wenn ihr Bock habt und
bin gespannt.
Ich glaube, das war's schon, ne? Sind wir am Ende der Folge? Es war eine sehr lange Folge.
Folge 15.
Ja, also ich mag lange Folgen. Wenn ihr lange Folgen mögt, könnt ihr uns ja mal schreiben oder wenn nicht, dann nicht. Mhm. Aber ich finde eigentlich auch mal ab und zu eine lange Folge echt schön.
Ja, und sonst in der Mitte Pause drücken und am nächsten Mal
weiterhören. Genau, mache ich total oft, also mit Unterbrechung weiterhören. Ja. Ja, ich würde zum Abschluss nochmal sagen, dass wir uns nochmal bei unseren Patreons bedanken wollen. Also alle, die uns auf patreon.com unterstützen, monatlich. Und zwar ist das wirklich eine große Hilfe für uns, weil wir haben ja auch Kosten für diesen Podcast und das der Anschaffungsequipment war sehr teuer. Und natürlich hätten wir auch gerne, um die Schallreduzierung zu verbessern, wie so professionelle Aufklappwände, so Isolierwände und so. Und ja, da unterstützen uns momentan viele Patreons und wir freuen uns natürlich auch immer über neue. Und wir bedanken uns am Ende der Folge immer bei den Patreons. Und das sind momentan die Isa, der René, der Martin, die Kali, die Lena und die Sabine. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es bedeutet uns total viel, dass ihr uns monatlich unterstützt. Ja.
Wie Nina sagt.
Ja, Crimies. Cool, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen.
Wir hören uns ja, in zwei Wochen wieder.
Genau.
Mittwochs ist Murder Queens Time.
Ja, und vielen Dank auch für eure Zuschriften, eure Fallvorschläge. Ja, es ist eigentlich, wir haben eine sehr, sehr aktive Crimey-Community gerade. Ja, aber heute haben wir leider keine Zeit mehr, um Einsendungen vorzulesen oder was ihr uns noch als Feedback gegeben habt, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge, weil die einfach schon so unglaublich lang ist.
Richtig.
Also wenn ihr eure Einsendung vermisst, in der nächsten Folge wahrscheinlich bringen wir die dann. Ja, ich würde sagen zum Abschluss, dann bleibt uns nur noch zu sagen, liebe Crimies, passt auf euch auf und denkt daran.
Hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit. Buddy, du bist dran.